Radio 1. Die Literaturagenten. Mit Gesa Ufer und Marion Brasch.
Ja, und hin und wieder bewerben wir ja unsere Show schon bei Facebook. Unsere IT-Beauftragte Marion Brasch macht das in
den meisten Fällen. Ach so, in dem Fall, ja. Also habe ich gedacht, man kann das so auf drei Begriffe bringen.
Du hast an die ganz niederen Instinkte unserer Zuhörer appelliert.
Ja, Surfer, Schweine, Lumpenpack. Also bei Surfer müsste man da, glaube ich, ausnehmen, oder? Schweine-Lumpenpack ist, glaube ich, in Ordnung.
Ja.
Aber Surfer, ich brauchte einfach noch ein drittes Wort. Und da es auch um Surfer geht, habe ich gedacht, das passt ganz gut und scheint irgendwie doch einen Nerv zu treffen. Deinen hat es auf jeden Fall getroffen, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Ja?
Ja.
Wollen wir noch mehr sagen, was wir vorhaben,
ich denke,
außer diesen niederen Instinkte, wa?
Mhm.
Das hält die Leute am Radioapparat. Guten Abend.
Tschüss.
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 Schwachheit, dein Name sei Weib.
Oh Mann.
Ja, darüber reden wir auch noch später.
Ganz klar, ja.
5 Minuten Ruhm. Der Favorit der Woche.
Steve ist 15 und hat nur einen Traum. Er möchte Surfer werden. Den ganzen Tag die großen Wellen reiten und abhängen mit den anderen coolen Jungs. Doch das Surfen hat seine eigenen Regeln auf dem Wasser und erst recht an Land. Und es wird sich zeigen, ob Steve auch die großen Wellen nehmen kann. Surferboy heißt der Roman von Kevin McAleer, der mehr ist als eine Surfergeschichte und jetzt im zweiten Einlauf in Deutschland erschienen ist. Über das Surfen und das Stranden sprechen wir jetzt mit dem Autor Kevin McAleer, live bei den Radio 1 Literaturagenten.
Herzlich willkommen, Kevin. Schön, dass du da bist.
Danke, Marion.
Nicht hergesurft.
Ja. Nicht hergesurft. Du musst mal anfangen. Das Buch hat eine extrem bizarre Publikationsgeschichte. Vielleicht mal so ganz die groben Eckdaten.
Ganz kurz. Also es hat ein oder zwei Jahre gedauert, bis ich endlich einen Verlag gefunden hatte. Das heißt, in England, es wird nicht genannt, diesen Verlag und diesen Verleger. Und dann kurz nach der Veröffentlichung des Buches ging der Verlag runter. Die deutsche Übersetzung 2007, das war bei einem kleinen Verlag, aber ein sehr netter, die gingen auch runter. Und jetzt bin ich bei Mada sehr froh. Ich glaube nicht, dass ich so gut bin, dass die auch runtergehen.
Okay. Also die haben Pleite gemacht im Grunde,
die
beide
haben Pleite
Verlage.
Gemacht, beide, ja.
Ja, das nennt man ja wirklich Ironie des Schicksals, denn der Roman handelt ja im Prinzip auch nicht vom Pleite machen, aber schon vom Scheitern. Ja. Aber von vorn, es geht um den 15-jährigen Steve, der in einem Vorort von Los Angeles lebt und Surfer werden will. Was ist denn dieser Steve für einer? Wie würdest du ihn charakterisieren?
Er ist von seiner Umgebung schon gelangweilt. Also das heißt, er will Weg, er will Abenteuer haben, sogar wenn es nur eine halbe Stunde Weg ist. Aber es gibt einen großen Unterschied zwischen dem San Fernando Valley, tief im Hinterland, und der Küste und der wilden Wellen und die Jungs, die diese Wellen reiten und so weiter. Und das will er jetzt richtig selber erfahren.
Mhm. Nun hat ja dieser Steve, beziehungsweise du hast wie dieser Steve einen großen Teil deiner Jugend auf dem Surfbrett verbracht. Gibt es denn außer dieser Geschichte, außer dieser Parallele noch andere Ähnlichkeiten zwischen euch beiden? Also man muss sagen, es ist ja kein autobiografischer Roman.
Ist es letztendlich nicht.
Ja, nein, eben. Aber trotzdem gibt es ja, du schöpfst ja vielleicht auch aus deinem eigenen Erfahrungsschatz.
Ja, also Steve ist auch Sportler, er ist Stabhochspringer, war ich auch.
Mhm.
Und das gehört zur Geschichte. Das heißt, er ist Athlet, das heißt, er lernt Wellenreiten ziemlich schnell, nicht? Und er ist nicht schlecht, er wird nie richtig gut, aber er hat ein klein bisschen Talent einfach wegen seiner sportlichen Tätigkeiten. Und er will weg von dieser Szene, vom geregelten Sport, von Coaches und Trainers. Und er will schon Sport treiben, aber irgendwie frei.
Und gibt's da Parallelen zu dir, biografischerseits?
Ich war schon ziemlich drinnen in dieser Sportszene damals. Und Steve surft viel mehr als ich. Er geht jeden Tag vor der Schule früh hin zum Strand. Ich tat das auch. Ich habe es auch getan. Aber nichts sowas von intensiv, ja.
Und dann, ich meine, er scheitert ja, also dann doch, ne? Also er ist nicht so talentiert wie die anderen. Er schafft die großen Wellen tatsächlich nicht. Also ich will jetzt nicht fragen, ob du auch so viel gescheitert hast. Also du hast schon dazugehört zu der Community und du hast offenbar es geschafft, dass man dich als Gleichgesinnten und auch als gleich ebenbürtig gesehen hat, oder?
Ich war nie so richtig gut. Das heißt, ich habe nicht 100% meine Zeit damit verbracht. Die anderen, die gut waren, waren ständig am Strand. Ich nicht. Ich habe andere Interessen gehabt. Und Steve auch. Und da gibt's auch Parallele zwischen uns.
Okay, jetzt lassen wir vielleicht mal das Zusammenpacken eurer beiden Figuren. Er ist eben doch eine Kunstfigur. Man kann diesen Roman ja ganz verschieden lesen. Also es ist ein Buch über Surfen. Es ist ein Buch über das Erwachsenwerden, also ein Coming-of-Age-Roman. Aber es ist auch eine Geschichte über die 70er Jahre in Kalifornien, über den Zeitgeist, der damals geherrscht hat, über diese Subkultur, die es damals noch gab. Hattest du eine konkrete Idee oder einen Wunsch, wie das Buch gelesen werden sollte?
So in dem Dreh.
Ja. Ja,
das heißt also auf dem Surfniveau schon. Man kann was lernen, man kann das erleben, wie es war. Ich beschreibe es haargenau.
Ja,
ich habe mich
wirklich
bemüht, um dass man schon ein Gefühl dafür kriegt. Aber auf einmal, ja, es hat einen Tick mehr, würde ich hoffen, dass man merkt, dass der Typ Steve, Protagonist des Romans, er lernt, dass vielleicht, ich will keinen Spoiler hier machen, aber dass das Surfen nicht alles ist.
Ja.
Dass seine Begeisterung, was am Anfang da war, es nimmt ein bisschen ab. Und er wird reifer. Es ist ein Reifungsprozess sozusagen, ein Entsauberungsprozess im Sinne, dass er nicht eigentlich so begeistert ist am Anfang. Und das ist auch gut so.
Ja. Es gibt eine Stelle in dem Buch, da sagt so ein älterer Surfer, und diesen Spruch finde ich sehr, sehr schön, die Wellen sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Ist das eigentlich so ein typischer Spruch, ach, früher war sowieso alles besser, oder bezieht sich das auch wirklich auf diese Surferkultur, die eigentlich schon lange keine Subkultur mehr ist? Wie hat die sich gewandelt?
Du meinst in dem Roman oder im echten Leben?
Ja, vor allen Dingen auch vielleicht im echten Leben, also wenn du dir das jetzt beguckst.
Es war schon mehr Subkultur damals in den 70er, das steht fest. Und heutzutage, also die ganze Welt surft. Damals war es Kalifornien, Australien, Florida, Hawaii und Südafrika. Deutschen Surfen, ja, wie man das dann als Verb formuliert. Also das hätte man nie gedacht. Mhm. Also es könnte vielleicht ein deutscher Weltmeister irgendwann werden oder ein französischer oder brasilianischer. Und Frauen surfen auch, das ist anders als damals.
Mir fällt gerade ein, wir waren in Portugal und da sind die Strände inzwischen ja einfach so massenhaft bevölkert von Surfern und irgendjemand erklärte mir dann, das liegt einfach nur an der hohen Arbeitslosigkeit. Die Leute haben einfach alle Zeit. Alle gehen surfen.
Ja,
Surfer damals sogar waren nicht so bekannt dafür, dass sie emsige Arbeiter waren oder richtig angestellt bei irgendeinem Job waren. Das steht fest. Das hat sich nicht geändert.
Ja. Nun ist dein Buch tatsächlich, es ist eben auch ein Roman über das Erwachsenwerden, auch über Freundschaft und über das Scheitern von Freundschaft und so. Das ist alles. Und es gilt aber, das habe ich irgendwo gelesen, als der erste Surfer-Roman überhaupt, als Kultbuch. Und es ist tatsächlich etwas, eine Welt, in die man eintaucht. Es gibt ein umfangreiches Glossar, also wenn man sich gar nicht damit auskennt, so wie ich zum Beispiel, also ich habe nur Bahnhof verstanden, aber da gibt es dann eben das hilfreiche Glossar mit den Fachtermini.
Ja.
Nun bist du hast vorhin gesagt, dass du irgendwann auch das Interesse verloren hast. Du bist promovierter Historiker und hast ein viel beachtetes Buch geschrieben über die Duellkultur in Deutschland des Fin du Siècle, also Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts. Beim Surfen geht es ja im Grunde auch um ein Duell. Ne? Kann man da vielleicht gewisse Analogien sehen?
Ja.
Also die Mensch und Natur oder so.
Oder mit deinen Mitsurfer. Das ist auch
genau
in dem Buch beschrieben. Eher, ehrlich gesagt. Also alles, was irgendwie ein Surf-Session damals irgendwie verderben könnte, war einfach deine Mitsurfer. Die Wellen waren immer gut, die waren unschuldig, du machst, was du kannst.
Damit. Die Wellen sind unschuldig.
Ja.
Fest steht, Surfen besteht zu 90% aus Warten. Wir haben lange darauf gewartet, dass dieses schöne Buch jetzt erschienen ist und es ist tatsächlich da im Mare Verlag. Surfer Boy von Kevin McAleer wurde von Julia Ritter übersetzt, hat 272 Seiten, kostet 20 €. Und wir hören natürlich jetzt Surfmusik, allerdings nicht von den Beach Boys, was ja naheliegend wäre, sondern von den Surfpunks, die im Roman auch eine Rolle spielen. Big Top.
Dankeschön, Kevin.
Danke.
Danke, Big Top.
Die Hörprobe.
Deutschland umsonst, so heißt ein Buch, von dem du mir ein bisschen vorgeschwärmt hast. Es muss in den 80er Jahren in Westdeutschland tatsächlich einen ziemlichen Kultstatus gehabt haben. Michael Holzach heißt der Autor. Und der erzählt darin, wie er von Hamburg bis ins tiefste Bayern und zurückwandert, und zwar 6 Monate lang ohne einen Pfennig Geld. Jetzt, 30 Jahre später, ist das Buch als Hörbuchfassung erschienen. Und du hast es dir bei dieser Gelegenheit nochmal eingezogen. Hat sich's denn gelohnt, Gisa?
Auf jeden Fall. Nach wie vor ein großartiges Buch. Ich habe das jetzt eben als Hörbuch vor allem beim Autofahren mit den Nachfahren auf der Rückbank gehört und musste feststellen, denen hat es auch extrem gut gefallen. Und es war insofern lustig, als dass ich es auch kennengelernt habe, als ich so 11, 12 Jahre alt war. Und wahrscheinlich habe ich es damals auch nur gelesen, weil meine Eltern mich schon damals mit ihrer Begeisterung so angesteckt hatten. Meine Eltern lasen die Zeit, also das Zentralorgan des Deutschen Studienrates. Und in der Zeit, da hatte dieser Michael Holzach schon ganz viele tolle Sozialreportagen veröffentlicht zu der Zeit. Sein Thema, das waren eigentlich immer Leute, ja, die irgendwie ausgestoßen waren, Obdachlose, Gastarbeiter, Flüchtlinge, über die schrieb er extrem klug, extrem warmherzig. Und er hatte sich auch schon mal, bevor dieses Buch erschien, eine ganze Zeit lang als Obdachloser richtig verkleidet und sich in so einer Läusepension, also wie Wallraff, so ein bisschen eingeschlichen, dieses Leben inhaliert und sich auch damals schon so ein paar Tricks zum Betteln abgeschaut. Und er hatte offenbar schon als Kind den Plan gefasst, mal richtig weit zu Fuß durch Deutschland zu wandern, in so einer Mischung aus Neugier und ich beweise es mir jetzt mal selbst. Und das ist also auch genau die Ausgangslage, als er im Frühjahr mit, also wirklich ohne irgendwie einen Pfennig Geld von Hamburg aus aufbricht. Er sucht sich im Tierheim noch einen Hund, einen Boxermischling namens Feldmann. Und dann tritt er also an mit Schlafsack, Wechselwäsche, ein Fotoapparat hat er noch im Gepäck und macht sich wirklich auf diesen Marsch durch Westdeutschland. Was dabei herauskommt, das ist, wie ich finde, eine einmalig tolle Mischung aus Abenteuergeschichte, aber eben auch Selbsterfahrungstrip dieses damals Anfang 30-jährigen Autors, der selbst eben auch ausbrechen will aus dieser komischen, satten, westdeutschen Wohlstandsgesellschaft, der diese Gesellschaft einfach mal aus einer vollkommen anderen Perspektive beschreiben möchte. Am Anfang des Buches muss er aber erstmal Grundsätzliches lernen, zum Beispiel, wie es ist, richtig derbe Hunger zu haben. Und das klingt dann zum Beispiel so.
Nur gut, dass die Sonne so verlässlich jeden Morgen genau im Osten aufgeht. Seit Hamburg ist noch kaum eine Wolke am Himmel aufgetaucht. Im Laufe des Tages wird es dann aber immer schwieriger mit der Orientierung, weil ich nicht weiß, wie spät es ist. Wie schnell vergeht die Zeit beim Gehen? Rennt sie oder schleicht sie oder trottet sie vor sich hin? Mir fehlt noch Erfahrung, ich bin da noch nicht bewandert genug. Wenn ich meine, dass nun Mittag sein könnte, mache ich Rast, lege mich in den Schatten eines Baums und lasse die Sonne genau durch zwei markante Astgabeln scheinen. Dann mache ich die Augen zu, träume ein wenig vor mich hin und schon nach kurzer Zeit lässt sich ablesen, ob sie steigt oder den Zenit bereits überschritten hat, das heißt, ob es noch Vormittag oder schon Nachmittag ist. Früher war es Mittag, wenn ich Hunger bekam, jetzt aber habe ich immer Hunger. Hunger ist mein ständiger Wegbegleiter geworden. Er drückt im Magen wie ein schmachtendes Völlegefühl. Er beschäftigt die Fantasie auf Schritt und Tritt, lässt im Heidekraut pralle Blaubeeren erscheinen und am Himmel gebratene Tauben. »Was würdest du jetzt zu einem Spanferkel am Spieß sagen?« frage ich Feldmann mit Lust an dem Gedanken. »Ich esse die krossen Schenkel und lasse dir viel Fleisch am Knochen. Oder du fängst mir einen fetten Fasan und wir machen halbe-halbe.« Aber Feldmann hat selbst gegen die flügelarmsten Enten, die er gelegentlich aus dem Schilf der kleinen Teiche am Wege hochstöbert, keine Chance. Überraschend für mich ist, dass mich der Hunger nicht etwa lähmt oder schwächt. Er treibt meinen Tritt wie eine Peitsche an. Die wunden Fersen, das Reißen in den Waden, die schweren Schultern. Alle körperlichen Schmerzen werden fast betäubt von der Leere des Magens.
Ein Ausschnitt aus Michael Holzachs Deutschland umsonst, gelesen von Michael Pfisterer. Das Buch ist inzwischen 30 Jahre alt, Gesa. So was er jetzt beschreibt, ist ja eher so eine Empfindung, wie es ihm geht, wenn er Hunger hat, wenn er unterwegs ist. Aber was ist denn das für ein Bild Westdeutschlands, was er da zeichnet? Ist das ganz anders als heute?
Also es gibt ganz viele Details, die sich total verändert haben und deswegen ist es auch so spannend, das jetzt sich nochmal vorzunehmen. Also was mir so auffiel, Holzach stößt zum Beispiel bei seinen Wanderungen dauernd auf Militär. Also da sind ständig irgendwelche Manöver, getarnte Briten kommen da aus irgendwelchen Büschen, es sind Sperrgebiete, Panzer auf Feldwegen und das war so ein Teil, den ich richtig gehend vergessen hatte. Also wie präsent das Militär in den 80er Jahren in Westdeutschland war und dass dauernd wirklich irgendwelche Tiefflieger über uns hinweggedonnert sind, dass man auf so subtile Weise immer völlig selbstverständlich mit dieser Möglichkeit des Krieges konfrontiert war, was sich andersrum wahrscheinlich kaum verändert hat, das ist die Hilfsbereitschaft der Leute. Und da erlebt Holzach also enorm große Überraschungen. Die, von denen man es am wenigsten erwartet, sind offen und freundlich und umgekehrt. Irgendwo auf einem Dorf schließt mal ein Pfarrer, bei dem er klingelt, wirklich demonstrativ noch zweimal zusätzlich von innen die Tür ab. Also so Barmherzigkeit, Fehlanzeige. Und ja, andersrum bei manch oberspießigen Bauern wird Holzach aufgenommen und bewirtet wie ein König. Also auch das eine Lektion dieses Buches. Vorurteile bestätigen sich nur sehr, sehr selten.
Mm. Vielleicht nochmal zur Form. Wie hatten dir diese Hörbuch, also du kennst das Buch, wie hat dir diese Hörbuchfassung gefallen im Vergleich zum Original?
Also unschlagbarer Vorteil ist natürlich, du kannst es eben gemeinsam anhören und merkst bei der Gelegenheit, wie die Geschichte jeden packt und jeder irgendwie was auch dazu zu erzählen hat. Martin Pfisterer ist der Mann, der hier liest. Er macht das prima, keine Frage. Er hat auch schon Wolfgang Herrndorf zum Beispiel vertont, hat dafür Preise gewonnen. Ich finde die Besetzung aber trotzdem leider nur halb gut, weil ich mir diese Stimme Michael Holzachs einfach viel, viel jünger gewünscht hätte. Das hat mich anfangs sehr irritiert. Ich habe mich dann so ein bisschen eingehört, aber was mir sonst bei dieser Hörbuchausgabe wirklich fehlt, das sind Fotos. Da ist wirklich nichts zu sehen, wie dieser nebenbei bemerkt ausgesprochen hübsche, eindrucksvolle Michael Holzach ausgesehen hat. Und was ich auch schade fand, man erfährt überhaupt nicht, wie der gelebt hat oder geschweige denn, wie er gestorben ist. Und das ist ziemlich traurig.
Mhm. Was ist da nochmal genau passiert?
Also die Geschichte ist geradezu skurril. Der sollte nämlich für Dreharbeiten, also Deutschland umsonst sollte verfilmt werden, einfach nochmal die Drehorte besichtigen, ist da mit seiner Regisseurin langmarschiert, Anfang der 80er Jahre im Ruhrgebiet. Und da ist sein Hund, also Feldmann, so eine Böschung runtergerutscht in die Emscher. Eigentlich so ein ganz kleiner Fluss, so eine Industrieplörre. Und die tatsächlich Michael Holzach in seinem Buch auch ganz, ganz unheimlicherweise auch noch als Eingang zum Totenreich beschreibt. Holzach springt jedenfalls seinem Hund nach, um ihn zu retten, wird gegen so einen Betonpfeiler gedrückt, wird bewusstlos und ertrinkt mit nur 36 Jahren. Der Feldmann hat überlebt und ich weiß noch, also ich muss 12 ungefähr gewesen sein, als der Michael Holzach starb und ich weiß noch, dass ich richtig geditscht war, richtig traurig.
Hm. Michael Holzachs Buch, das umso schöner ist, dass es jetzt nochmal da ist als Hörbuch, Deutschland umsonst, gerade neu herausgegeben worden und zwar bei Hoffmann und Campe, eingelesen, wie gesagt, von Martin Pfisterer. Die 5 CDs haben eine Laufzeit von 360 Minuten und die kosten 14,99 €.
So, kommen wir zu einem ganz anderen Thema, nämlich zu der Frage, ob Napoleon Humor hatte, beziehungsweise wie eigentlich die Sirenen der alten Griechen auf Facebook aussehen würde. Und was wäre, wenn Sherlock Holmes nicht nur einen, sondern ganz viele Watsons gehabt hätte? Das sind so existenzielle Fragen, denen Kate Beaton in ihren Comics nachgeht. Sie schreibt sozusagen Geschichte neu und zwar so lakonisch, lustig und so gut, dass die Kanadierin damit berühmt wurde, zuerst in der Studentenzeitung, dann im Netz, schließlich sogar im New Yorker. Und jetzt gibt's ihre Comics auch hier und Obacht Lumpenpack heißt der Band. Marian, du hast Kate Beaton sogar getroffen. Wer ist diese junge Dame?
Die ist jetzt Anfang 30, die stammt aus Nova Scotia, das ist eine Halbinsel im Osten Kanadas, hat da Geschichte und Anthropologie studiert. Ich weiß gar nicht, hat sie da studiert oder woanders, also wahrscheinlich woanders. Und während des Studiums hat sie dann angefangen, Comics zu zeichnen und zwar mit diesem Zeichenprogramm MS Paint. Mhm. Kennst du das so? Also mit dem Computer, ne? Also mit der Maus. Erst für die Uni-Zeitung und eben auch im Netz und die Comics kursierten dann und wurden so berühmt, dass sogar der New Yorker, wie gesagt, angeklopft hat und sie abgedruckt hat. Ich habe sie dann gefragt, woher denn ihre Inspiration überhaupt käme.
Everybody read Blankets and Goodbye Chunky Rice by.
Also sie sagt, jeder habe Blankets gelesen oder Goodbye Chunky Rice von Craig Thompson und natürlich so großartige Graphic Novels wie Persepolis. Da wurde das Genre ja quasi nur erfunden, wenn man Persepolis nach Comics wie Garfield oder Hagar der Schreckliche liest, sei das eine komplett andere Sause. Aber im Gegensatz zu den zitierten Comics erzählt sie eben nicht von fiktiven Figuren, sondern eben die, mit denen sie jeden Tag in ihrem Studium zu tun hatte. Also von historischen Figuren.
Also zum Beispiel eben auch Napoleon, der ist ja auch auf dem Buchtitel zu sehen. Aber es kommen, glaube ich, auch echte Helden der Literaturgeschichte vor. Also Odysseus oder der Schriftsteller James Joyce, oder?
Ja, genau. Oder Jules Verne, dem sie so eine unerwiderte Liebe zu Edgar Allan Poe unterstellt. Also sie ist da auch relativ respektlos. Oder die Brontë-Schwestern, die ja eigentlich als recht prüde galten, bei ihr aber es faustdick hinter den Ohren haben. Ich habe sie dann gefragt, was sie denn überhaupt daran gereizt hat oder überhaupt daran reizt, historische Figuren zu Helden ihrer Comics zu machen.
I think that when you study history, you get down to it on a very personal level. Part of the way that you study it is.
Sie sagt, wenn man Geschichte studiere, komme man nicht umhin, einen sehr persönlichen Bezug zu finden, um zu verstehen, was Leute überhaupt motiviert hat, diese oder jene politische weitreichende Entscheidung zu treffen und warum Dinge so passiert sind, wie sie passieren in der Geschichte. Und dabei geht es ja im Grunde um den Begriff Menschlichkeit. Und das fände sie sehr interessant, egal, ob es sich um ein historisches Ereignis oder eine bedeutende Persönlichkeit handle. Im Grunde seien das ja einfach Leute mit Schwächen, wie alle anderen auch. Und genau das interessiere sie an Geschichte. Sie werde für normale Menschen gemacht. Und wenn man das sieht, kann man eben auch Humor reinbringen. Und sie habe viele Professoren gehabt, die Geschichte genauso gelehrt hätten mit Humor. Und es habe so viel Spaß gemacht, dass es das Naheliegendste für sie gewesen sei, das aufzugreifen. Ihre Liebe zu den Comics und ihre Leidenschaft für Geschichte.
Ja, klingt knorke, aber hast du mal ein Beispiel, dass das belegt irgendwo?
Ja, also diese Sache mit Jules Verne und Edgar Allan Poe zum Beispiel. Also es stimmt, dass Jules Verne mal in Briefen seine tiefe Bewunderung für Edgar Allan Poe irgendwie zum Ausdruck gebracht hat. Aber Kate Beaton überspitzt diese Zuneigung. Also man sieht Edgar Allan Poe, wie er so einen Brief liest und da steht dann eben, Schatz, wer hat denn diesen Brief abgegeben? Er riecht nach französischem Parfum. Und dann sieht man Jules Verne, wie er in schwelgerischer Pose den Brief schreibt, indem er davon träumt, dass Poe doch bitte mehr Ballons in seine Geschichten vorkommen lässt. Und man dann doch schon so ein bisschen merkt, also der hat mehr als eine Schwäche für Edgar Allan Poe. Er schreibt dann aber nur, er wünscht sich, dass beide Freude blieben. Und das ist schon ziemlich putzig so.
Ich habe vorhin ja mal so ein ganz klein bisschen rumgeblättert in diesem Comic. Ihr Stil, du hast schon erzählt, mithilfe dieses Zeichenprogramms MS Paint. Also, wenn ich jetzt ganz ehrlich sein darf, ich fand das jetzt nicht so sehr ausgefeilt.
Nee, das stimmt. Also das ist schon eher simpel. Sie hat so nicht keinen raffinierten Strich, keine künstlerisch ausgefeilten Zeichnungen, keine Grautöne oder Lichtspiele. Aber es ist trotzdem, man guckt einmal kurz hin und erkennt, ich weiß nicht, ob dir das so ging, man erkennt, wenn man diese historischen Vorbilder schon mal gesehen hat, erkennt man die sofort. Also man weiß, wenn man weiß, wie Edgar Allan Poe oder Jules Verne oder die Tudors oder so ausgesehen haben. Und was ihr zeichnerisches Talent betrifft, da hält Kate Beaton auch den Ball eher flach.
I don't think I'm that good of an artist. I'm lucky to.
Also sie sagt, sie sei keine große Künstlerin, aber sie habe vielleicht ein ganz gutes Gespür für Gestik und Mimik. Das mache vor allem ihre Arbeit aus. Sie bewundere Leute, die was von Schattierung und Licht verstünden. Dazu gehöre sie wahrlich nicht. Sie versuche das Haar und die Kleidung einigermaßen hinzukriegen, aber sie entwickle sich eben auch weiter und verbessere sich, indem sie eigentlich nichts anderes tue, als Comics zu zeichnen. Und man müsse etwas schon sehr lieben, um nichts anderes zu tun. Also wie gesagt, das sind jetzt keine künstlerischen Meisterwerke, aber eine sehr witzige Art, mit Geschichte umzugehen oder sich mit Geschichte auseinanderzusetzen und die Helden, Revolutionäre und auch Bösewichte als Leute zu zeigen, die auch nur mit Wasser kochen.
Also sie hat es getan und sie tut es immer wieder auf ihrer Website Hark a Vagrant. Das ist der englische Originaltitel von Obacht Lumpenpack. Da veröffentlicht Kate Beaton laufend neue Comics. Wenn Sie die lieber mal zwischen zwei Buchdeckeln betrachten und lesen wollen, der Band Obacht Lumpenpack ist im Zwerchfell Verlag erschienen, hat 168 Seiten und kostet 24 Euro. Männer
sind Schweine. Kein anderes Tier muss so oft als Schimpfwort herhalten wie das arme Schwein. Egal ob im Schweinesystem, bei einer Riesensauerei oder wenn es wieder aussieht wie im Schweinestall.
Du musst ein Schwein sein in dieser Welt.
Keine anderen Tiere werden in dem Umfang geschlachtet und verspeist wie Schweine. Die klugen Allesfresser müssen außerdem als Symbol für religiöse Unreinheit und sexuelle Lust herhalten und sie sind uns Menschen in vielerlei Hinsicht näher als uns lieb ist. Der Kulturwissenschaftler Thomas Machow hat eine Kulturgeschichte des Schweins verfasst, die gleichzeitig Bestimmungsbuch und Liebeserklärung ist. Gesa Ufer hat sie gelesen.
Eine Liebeserklärung fürs Schwein, wie schön. Also Schweine haben ja, das haben wir gerade gehört, zumindest in unserem Sprachgebrauch eher doch einen schlechten Ruf und trotzdem sollen sie uns Menschen näher sein, als uns lieb ist. Das gilt aber jetzt nicht für jeden, oder? Es gibt da schon noch Unterschiede.
Ja, so ein bis zwei vielleicht, aber dem Thomas Macho geht es natürlich um den Blick aufs Ganze. Und Macho ist gebürtiger Wiener, er ist Philosoph, Kulturwissenschaftler, seit Jahren an der Berliner Humboldt-Uni tätig. Und eins seiner großen Themen, das ist eben das Miteinander von Mensch und Tier. Und das ist im Fall von Mensch und Schwein so besonders spannend, weil eben so zwiespältig. Also Macho zitiert gleich zu Beginn Gottfried Benn, der da ja dichtete, die Krone der Schöpfung, das Schwein, der Mensch, oder Churchill, der mal gesagt haben soll, Hunde schauen zu uns auf, Katzen schauen auf uns herab, Schweine begegnen uns auf Augenhöhe.
Ach, guck mal einer an. Ich muss gestehen, ich bin noch nicht so vielen Schweinen auf Augenhöhe. Also ich habe noch nicht so viele Schweine persönlich kennengelernt, also jetzt von den Tieren.
Ja.
Wo liegen denn die konkreten Ähnlichkeiten?
Also Thomas Macho macht das sowohl auf einer symbolischen als auch auf sehr realer Ebene fest. Also real, da ist zunächst mal unsere Hautfarbe. Also unsere rosa Hausschweine haben ja wirklich eine ganz ähnliche Farbe wie wir. Schweineinsulin unterscheidet sich nur ganz geringfügig von Humaninsulin. Also erst in neuerer Zeit hat sich wirklich die synthetische Variante durchgesetzt. In der Transplantationsmedizin spielen Schweine eine große Rolle. Also Schweineherzklappen zum Beispiel stellen wohl die Alternative zu mechanischen Implantaten. Und was ihr Wesen angeht, da gelten Schweine einerseits als außerordentlich intelligente Tiere, wohl durchaus vergleichbar mit Primaten, mit Delfinen. Sie gelten als kreativ, listig und sie haben zum Beispiel, anders als viele Menschen, die ich kenne, einen enorm guten Orientierungssinn. Also Macho erzählt da das Beispiel von einer Sau, die verschiedenste Absperrungen überwinden konnte, die Türen vom Stall und von allem öffnen konnte, nur um zum Eber ihrer Wahl, also ihrem Herzeber sozusagen, auf einen ganz entfernten Nachbarhof zu kommen. Und weil du gerade sagtest, dass du Schweinen so selten begegnest, darüber spricht Macho natürlich auch, dass Schweine meistens in irgendwelchen riesigen Mastanlagen versteckt leben und dass wir von derlei Massentier und vor allem aber auch Schlachtanlagen praktisch nichts mitkriegen. Und das, obwohl jeder Deutsche im Laufe seines Lebens durchschnittlich angeblich 46 Schweine isst. Also neben 4 Rindern, 4 Schafen übrigens. Und diese Zahl 46, die fand ich total verblüffend. Das liegt aber wohl daran, dass das Fleisch eben so gut versteckt ist. In der Wurst, im Schinken, in der Sauce Bolognese. Wenn Schweine sterben, klingt das nebenbei bemerkt übrigens auch so, wenn sie schreien, wie bei Menschen schreien.
Ja, ich weiß, ich kenne das. Ich bin jeden Morgen, als ich noch zur Lehre gegangen bin, am S-Bahnhof im Zentralfriedhof eingestiegen und da habe ich das Elend mit anhören müssen. Aber was das nochmal zurück, das Erste, was wir mit Schweinen verbinden, ist ja tatsächlich dieses Schmutzige, also sich im Dreck suhlen, die komischen Geräusche und das ist dann doch eher unappetitlich, von ihnen ausgeht. Wo kommt denn dieses miese Image her?
Also diese ganzen religiösen, medizinischen Wurzeln, die untersucht Thomas Macho in seinem Buch natürlich auch, genau wie die Geschichte, wie die Schweine überhaupt ihren Weg in unsere Breitengrade fanden, wie sie schon in der Antike gehalten wurden, wie sie aber eigentlich immer schon diesen ambivalenten Ruf hatten, was mir auch eigentlich erst durch das Buch so richtig klar wurde, dass sie ja immer und überall nur gehalten wurden, als eben, um sie zu essen. Also sie taugten nie für irgendwas anderes, weder als Zug, Last oder Reittier. Sie waren für Milch- und Käsegewinnung nie zu gebrauchen. Und sie sind eben, wie wir Menschen, Allesfresser, die man in schlechten Zeiten auch überhaupt nicht gut durchbringt.
Aber wenn ihr jetzt ein bisschen länger drüber nachdenkt, hat das Schwein ja auch im Sprachgebrauch gute Seiten. Mhm. Also man wünscht sich gegenseitig viel Schwein. Es gibt kleine Schweinchen als Glücksbringer oder Miss Piggy, die ist ja zwar sehr speziell, aber eigentlich finden wir sie auch gut. Ja.
Kommt auch alles drin vor. Aha. Auch ein Schweinchen namens Babe natürlich oder die drei Schweinchen von Walt Disney. Gibt ja sehr, sehr viele auch positive Beispiele bei Thomas Macho. Auch von realen Schweinen, die zu Helden wurden. Also es gibt zum Beispiel das niedersächsische Schwein Luise, das schon als Ferkel zum Drogenspürschwein ausgebildet wurde. Schweine sehen nämlich tatsächlich kaum was, können aber sensationell gut riechen. Luise wurde als Polizeischwein richtiggehend verbeamtet und war auch gern gesehener Gast bei Talkshows. Doch.
Nun heißt das Buch ja Schweine, ein Porträt. Und tatsächlich werden im letzten Teil die wichtigsten Schweinearten porträtiert. Hast du da für dich so eine Art Lieblings? Lieblingsschwein gefunden?
Ja, also schwierig. Ich kann sehr klar sagen, am hässlichsten finde ich eindeutig das vietnamesische Hängebauchschwein.
Hatte das nicht Clooney? Der hatte doch so
ja,
eins,
ja,
ne?
doch, oder? Ja, ja. Das finde ich, das sieht so ein bisschen aus wie so ein ja, gezüchteter Fleischberg auf so Stummelbeinchen. Aber bei diesen anderen Schweinen sind jede Menge sehr, sehr liebenswerte Kollegen dabei. Also Thomas Macho stellt stellvertretend 12 Sorten vor, einige sogar stark vom Aussterben bedroht. Insofern, sagt er, sind diese Porträts auch so eine Art Memorial Hall. Viele Schweine werden da als ausgesprochen gutmütig beschrieben. Es gibt auch welche, die bei zu viel Stress sofort umfallen. Ist mir auch sehr sympathisch. Einen Favoriten habe ich, glaube ich, trotzdem, das ist das Wollschwein. Also das hat Locken, ist wunderschön. Und ich habe auch schon mal live Wollschweine im Wildpark Schorfheide beobachtet beim Fußballspielen. Das ist unfassbar
niedlich. Die Wollschweine haben Fußball gespielt, nicht du und du hast sie dabei.
Die sind virtuos. Und also zum nächsten Geburtstag bitte ein Wollschwein.
Okay, dass dann auch vielleicht noch Milch gibt und Eier legt und so. Okay, ist notiert. Auch diese Sorte ist porträtiert in dem Band Schweine von Thomas Macho und Judith Schalansky, die das wie immer großartig illustriert hat, herausgegeben in der wunderschönen Reihe Naturkunden bei Mattes und Seitz. 160 reich bebilderte Seiten kosten 18 Euro.
Die Literaturagenten. Autoren sind auch nur Leser.
Heute Judith Herrmann. Jahrgang 1970, geboren und aufgewachsen in West-Berlin. Studium der Germanistik und Philosophie, Praktikum in New York und erste literarische Texte. 1998 gefeiertes Debüt mit Sommerhaus später. Im Abstand von 5 bis 6 Jahren erscheinen die Erzählbände Nichts als Gespenster, der auch erfolgreich verfilmt wird, sowie Alice. 2014 der erste Roman Allerliebe Anfang. Welches die Bücher ihres Lebens sind, erzählt uns Judith Herrmann jetzt bei den Literaturagenten.
Hallo Judith.
Hallo Maja.
An welches erste Leseerlebnis kannst du dich erinnern? So frühestes Leseerlebnis oder Vorleseerlebnis vielleicht sogar auch?
Vorlesen kann ich mich komischerweise gar nicht erinnern. Ich habe ziemlich früh lesen gelernt. Also es wurde mir ziemlich früh beigebracht. Ich weiß nicht, ob ich das eingefordert habe oder ob das so stattfand. Einfach, ich konnte es jedenfalls ziemlich früh und habe ziemlich früh alleine gelesen.
Also vor der Schule noch?
Vor der Schule, ja.
Ja.
Und das war das Einzige, was ich früh und ganz gut konnte. Sonst alle anderen Dinge liefen ganz normal. Aber lesen konnte ich und das war sehr wichtig und sehr prägend in der Kindheit. Und ich kann mich eigentlich gar nicht an ein bestimmtes Buch und ein bestimmtes Initiationserlebnis zum Lesen erinnern. Ich kann mich einfach daran erinnern, dass ich unentwegt gelesen habe und dass das Lesen mehr oder weniger das Leben war eigentlich. Also ich habe wirklich ständig gelesen. Vielleicht wollte ich deshalb so früh selber lesen lernen, um da autonom reinzugehen in die Bücherwelten, ja.
Und was hast du gerne gelesen? War es Märchen oder Geschichten oder?
Ich habe ganz gerne so eine ziemlich ewig lange Reihe von Enid Blyton gelesen. Da gab es so Abenteuerbücher für Kinder, die hießen Schiff der Abenteuer, Insel der Abenteuer, Berg der Abenteuer, Fluss der Abenteuer. Das waren 4 Kinder, 2 Jungs und 2 Mädchen mit ganz unterschiedlichen Charakteren. Man konnte sich also eins aussuchen und eins sein. Und das gab 35 oder 40 Bücher dieser Reihe, habe ich sehr gerne gelesen. Ich habe sehr gerne gelesen Winnetou und Old Shatterhand, also diese ganzen Sachen habe ich gerne gelesen.
Jungsbücher eigentlich.
Eigentlich ja. Jungsbücher mehr. Mhm. Märchen habe ich nicht gerne gelesen. Ich habe Astrid Lindgren gerne gelesen. Und dann weiß ich, dass es ein Buch gab, was mich vielleicht das erste Mal hat denken lassen, dass das ein gutes Buch ist oder so. Ich glaube, das denkt man ja als Kind eigentlich gar nicht, oder? Also man denkt ja gar nicht über die Qualität der Bücher nach, sondern man geht so in die Bücher rein und dann ist man eben drin. Und es gab ein Buch, wo ich vielleicht das erste Mal als Leser so ein bisschen draußen stehen blieb, voller Bewunderung. Und das war ein Kinderbuch auch von der Tochter von Alfred Kerr, von Judith Kerr. Das hieß Als Hitler das rosa Kaninchen stahl. Da kann ich mich daran erinnern, dass mich das auf eine Weise beeindruckt hat, die anders war als das Lesen der anderen Bücher.
Auch schon in so eine Richtung, dass du dir gesagt hast, sowas möchte ich auch mal probieren, also wo so ein Wunsch oder so eine Sehnsucht schon entstand, Schriftstellerin zu werden?
Möglicherweise, ja. Ich glaube eigentlich nicht wirklich bewusst. Ich habe ja auch erst sehr spät im Leben entschieden, dass ich schreiben will oder so. Aber es gab irgendwas mit mir und diesem Buch und das war so eine Reihe, die hat dann 3, 4 Bücher dieser Art geschrieben, autobiografische Bücher über die Flucht der Familie aus Deutschland, die mich irgendwie doch nachhaltig und auch über Jahre hinweg begleitet haben. Also irgendwas, irgendeinen Schlüssel, da gab es dann wahrscheinlich auch einen Bezug zum eigenen Schreiben, wobei ich manchmal denke, dass es vielleicht fast besser ist. Man weiß gar nicht so richtig, was das, was es war, welcher Moment es war.
Mhm. Und wie alt warst du, als du es gelesen hast?
War ich 8 oder 9.
Ja. Und später, so in der Pubertät, hat sich dein Leseverhalten da verändert?
Nee, es hat sich nicht so richtig verändert. Grundschule habe ich wirklich richtig viel auch unter der Bank gelesen, daran kann ich mich erinnern. Dass ich eigentlich nicht anwesend war in der Schule, was sich auch in meinen Noten niedergeschlagen hat. Aber ich las und ich las auch auf dem Nachhauseweg und ich las nachts mit der Taschenlampe unter der Bettdecke und so. Also ich war schon eine richtige, wie sagt man dazu?
Leseratte?
Ein Bücherwurm, genau. Eine Leseratte, ja. Genau.
Irgendwas mit Tieren.
Genau, für Tiere, ja. Und in der Oberschule musste das natürlich ein bisschen aufhören, konnte ich nicht mehr so exzessiv lesen. Kann ich mich aber daran erinnern, dass ich erstaunlicherweise von meinem Deutschlehrer ein Buch einer amerikanischen Autorin geschenkt bekommen habe, das ich nicht vergessen habe. Oder diese ganze Situation habe ich nicht vergessen. Das war prägend. Das war von Carson McCullers, Das Herz ist ein einsamer Jäger. Und danach habe ich vielleicht schon gedacht, also so, dass das Schreiben da so eine Welt sein könnte oder so. Also das habe ich wirklich richtig bewundert. Da war ich dann aber auch ein für alle Mal raus aus dem sich so verlieren im Lesen, nicht? Also da habe ich dann wirklich differenziert und gewusst, das Buch existiert nicht als solches, als Buch an sich, sondern es wird von jemandem geschrieben. Das, ich glaube, als Kind denkt man gar nicht, dass Bücher geschrieben werden von Leuten. Man denkt, das Buch existiert als auratischer Gegenstand oder so. Und da habe ich Carson McCullers kennengelernt mit 14, 15. Und bis heute gibt es so Erinnerungen an das Lesen mancher Seiten und mancher Situationen in ihren Büchern, die mich total umgehauen haben. Das fand ich toll. Mhm. Und dann habe ich, glaube ich, damals angefangen, amerikanische Literatur zu lesen, was so ein bisschen schräg ist, weil es durch den Deutschlehrer kam. Der aber vielleicht irgendwie intuitiv gemerkt hat, dass ich mich dann erstmal in einer anderen Welt als der Welt der deutschen Literatur wohlfühlen würde oder so.
Ja. Es ist ja oftmals so, also wenn du dieses Buch jetzt erwähnst, Das Herz ist ein einsamer Jäger, das liest man irgendwie zu einer bestimmten Zeit und wenn man es später nochmal liest, ist es eine völlig andere, also keine andere Geschichte, aber dieses Empfinden, das man damals hatte, stellt sich nicht wieder ein. Hast du das später nochmal gelesen?
Nee. Habe ich nicht. Aber ich glaube deshalb nicht. Ja. Weil ich befürchte, dass ich das nicht wiederfinden würde. Das, was ich damals fand oder was ich damals empfand. Das geht einem mit einigen Büchern aus diesen Jahren so, oder? Mhm. Also aus diesen Pubertätsjahren, da gibt es auch so eine Neigung natürlich zu Hesse. Und ich habe ganz große Angst, Hesse nochmal wieder zu lesen, weil ich befürchte, dass ich es ganz schrecklich finde. Und ich will es mir nicht nehmen. Also ich möchte nicht denken, wie kann ich das damals gut gefunden haben? Sondern ich möchte eben denken, das fand ich damals gut und das hat mich bewegt und hat mich so geprägt irgendwie. Ja.
Und gibt es denn überhaupt Bücher, die du wiederholt liest? Also wo du sagst, das ist so eine Geschichte, die kann ich immer wieder lesen oder so?
Ganz selten. Ich habe jetzt nochmal, das ist gut gegangen, Fontane gelesen. Den haben wir in der Schule gelesen. Das fand ich ganz schrecklich in der Schule. Mhm. Konnte ich überhaupt nichts mit anfangen. Da habe ich versucht, mit meiner Großmutter drüber zu sprechen, die, das wusste ich, eine große Liebe hatte zu Fontane und die damals auch nicht gekränkt darauf reagierte, dass ich das schrecklich fand, sondern sagte, Fontane ist was fürs Alter. Das kannst du lesen, wenn du alt bist. So, das habe ich mir gemerkt und jetzt bin ich ja noch nicht richtig alt, aber offenbar doch deutlich älter. Ich habe es jedenfalls jetzt nochmal wieder gelesen und fand es ganz wunderbar. Ja. Und habe mich schon gefragt, wie man auch tatsächlich als 16-jähriges Mädchen so ein Buch wie Effi Briest richtig verstehen soll. Das kann man eigentlich gar nicht verstehen. Das kann man erst verstehen, wenn man Dinge hinter sich gelassen hat, wenn man eine ältere Frau ist, oder?
Ja. Gibt es jetzt, also hast du in jüngster Zeit irgendetwas gelesen, was dich so nachhaltig, wo du sagst, das ist so eines der Bücher, das bleibt? Oder zumindest, vielleicht muss es nicht bleiben, aber zumindest ein gutes, ein wichtiges Buch, was du weitergeben
würdest? Es gibt ein schmales Buch, das ist eine komische Beschreibung eigentlich, ein Buch von einer irischen Autorin, die heißt Claire Keegan und die hat Erzählungen geschrieben und eine Novelle, die Novelle heißt Das dritte Licht, auf Englisch heißt die Foster. Und die ist ziemlich gut. Das ist eine Gegenwartsautorin, die ist so alt wie ich und schreibt in Irland. Und ich habe die in Irland in einem Writer-in-Residence-Stipendium entdeckt. Die stand da im Bücherregal. Und das war eine richtige Entdeckung. Das fand ich toll. Also ich fand es sprachlich total gut. Es war, glaube ich, auch gut übersetzt. Ich kann es immer nicht so richtig einschätzen. Es ist eine sehr, sehr schöne, sehr poetische, lyrische Geschichte gewesen. Hat mir gut gefallen. Gedichte habe ich gelesen jetzt von auch einem irischen Autor, Matthew Sweeney. Hat mir gut gefallen. Gedichte kann man sowieso immer so zwischendurch doch auch immer wieder lesen, oder? Ganz schön.
Judith Herrmann als lesende Autorin. Dankeschön, Judith.
Ja, ich danke auch.
Ausgesetzt. Bücher, die gefunden werden wollen.
Es sind ja nicht nur Schallplatten und CDs, die rot sind, ne?
Mm-mm.
Es sind zum Beispiel auch Bücher, wie das hier.
Und zwar in diesem Fall eine sehr, sehr kleine, sehr, sehr lesenswerte Shakespeare-Anthologie. Wortschätze heißt das Buch. Wir haben es wieder 20 Mal in Berlin und Brandenburg ausgelegt, also versteckt kann man auch sagen. Ich meine Exemplare zum Beispiel heute am Märchenbrunnen im Friedrichshain, in Schönermark, im Brandenburgischen.
Du bist aber ganz schön weit rumgekommen, oder? Ich bin nicht ganz so weit. Also wo habe ich denn das in meiner Kaufhalle mal wieder versteckt?
Das heißt jetzt Supermarkt.
Das heißt bei mir heißt das Kaufhalle. Und da habe ich es im Kaufhallenwagen versteckt, okay, sozusagen. Und dann habe ich noch eins versteckt in einem Café am Falkplatz.
Okay.
Genau.
Und wir haben jetzt die glückliche Gewinnerin,
genau,
die als erste mit einem ausgesetzten Buch bei uns angerufen hat. Und das ist Katrin. Hallo Katrin.
Hallo Katrin.
Hallo.
Wo haben Sie denn Ihr Exemplar gefunden?
In dem besagten Café am Falkplatz.
Ach was.
Café Meter. Ja.
Tatsächlich, wo man Teller große Schnitzel essen kann.
Genau.
Und so Sachen. Das stimmt.
Katrin, das kann natürlich jetzt jeder behaupten. Da brauchen wir erstmal die Losung. Ne?
Genau.
Ja, das stimmt. Moment. Kein Borger sei und auch Verleiher nicht.
Können Sie uns diesen Spruch vielleicht kurz ja, mal ein Exzept und Konzert Dingsbums, wie das heißt, also analysieren? Nö.
Kein Borger sei und auch Verleiher nicht. Mhm. Naja, man soll keine Dinge verborgen und sich auch nichts leihen, um
wahrscheinlich
nicht in einer Schuld zu stehen.
Messerscharf wirklich interpretiert, ja, oder? Polonius sagt das nämlich.
Aha, okay,
mhm,
das
genau, Julius.
Leb nicht auf Pump, würde man vielleicht neudeutsch
ja
sagen.
Genau. Sind Sie ansonsten so ein Freund von Shakespeare-Sprüchen?
Nein, nicht tatsächlich, nein.
Gehört nicht zu Ihrem ständigen Wortschatz.
Bitte?
Gehört nicht zu Ihrem ständigen Wortschatz. Aber
nein,
sind Sie denn Shakespeare-Freundin? Also fangen Sie was an mit diesem Buch? Haben Sie mal ein bisschen drin rumgelesen?
Ja, ich habe drin geblättert und auch ein bisschen rumgelesen, aber das ist tatsächlich nicht so meins. Also Dichtung und ja, das ist ein schönes Buch, das ist auch schön gebunden.
So. Das stimmt.
Und
ja, also ich
ist auch ganz klein und kann es einstecken und dann kann man es ja mal hervorziehen und mal einen Spruch bringen.
Genau. Mir geht es ja vielleicht so ein bisschen ähnlich wie Ihnen. Also ich muss aber tatsächlich zugeben, dass ich doch bei diesem Buch jetzt fand, dass der nach 400 Jahren erstaunlich gut funktioniert. Also das lag, fand ich vor allen Dingen, an dieser sehr, sehr guten Übersetzung. Also das hat herausgegeben Frank Günther, der seit 40, also in Worten 40 Jahren an einer Shakespeare-Gesamtausgabe arbeitet und wohl einer der besten Shakespeare-Übersetzer ist, der kennt wirklich das große Ganze. Und der hat hier auch so ein paar unbekanntere Texte rausgesucht und ich fand die sprachlich super und ich fand auch schön, dass der die thematisch so ganz gut zusammenstellt. Mhm. Also es gibt die Frage, was ist Liebe, Tod, Trauer? Es gibt natürlich berühmte Lieblingszitate, Philosophisches. Aber also wir haben beide so ein bisschen drin rumgelesen und konnten durchaus was damit anfangen.
Genau, also bei mir ging es zum Beispiel so, ich wusste jetzt nicht mehr genau, von wem der Rest des Schweigen ist, dass es von Hamlet ist oder so. Ne? Mhm. Aber das sind ja so sogenannte geflügelte Worte und man entblödet sich dann vielleicht wirklich dumm da zu stehen, wenn man es nicht weiß. Also ich gebe das hier offen zu. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Was lesen Sie denn sonst so gerne?
Naja, ich lese so ganz viele Romane. Zeitgenössisch, würde ich mal sagen.
Egal aus welchem Land?
Egal aus welchem Land. Also gerade Murakami, ganz viel von Yalom, von diesem Psychoanalytiker, von dem habe ich ganz viel gelesen. Ja, oder auch Sibylle Berg, die finde ich großartig. Ja. Sowas eben, so ein bisschen querbeet.
Ja, bei querbeet, glaube ich, dürfte in dem Buchpaket, was Sie jetzt hier mit diesem Anruf gewonnen haben, jede Menge dabei sein. Das ist nämlich eine echt bunte Mischung diesmal. Also zum Beispiel Michael Holzach, dieses Hörbuch von Deutschland umsonst steckt da drin. Dann der Comic von Kate Beaton.
Mhm. Obacht Lumpenpack.
Der Surferboy, unser Favorit der Woche, ist drin. Und unsere Kollegin Karin Hingfurt hat noch ein paar echte Schätze dazugelegt, hat sie gerade gesagt.
Genau, sie hat mich aufmerksam zugehört, was so ihre Leidenschaften sind.
Ah, wunderbar, da freue ich mich.
Und wenn Sie, liebe Hörer, sich für das Shakespeare-Buch interessieren, das heißt Shakespeares Wortschätze, ist also wirklich ein hübsches Verschenkbändchen von Frank Günther herausgegeben, bei DTV erschienen, kostet 9,99 €. Ja, und Ihnen, liebe Katrin, ganz viel Spaß mit dem Buchpaket.
Vielen Dank.
Dankeschön, tschüss. Schönen Sonntag noch. Tschüss.
Bye, bye. Ebenso. Tschüss.
Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt.
Ja, ich bin die tolle Frau von der Tingeltangelschau.
1970 kam dieser bahnbrechende Film von Rosa von Braunheim in die Kinos. Einer der Schauspieler, Manfred Salzgeber, wurde zu einer zentralen Figur in der deutschen Schwulenbewegung. Der Schauspieler, Regisseur und leidenschaftliche Kinofan war später unter anderem Leiter der Panorama-Sektion auf der Berlinale. Und mit seiner Edition Salzgeber sorgte er dafür, dass schwule und queere Filme ihren Weg in deutsche Kinos fanden. 1994 starb Manfred Salzgeber an AIDS. Sein Filmverlag existiert bis heute. Und in diesem Frühjahr startet die Edition Salzgeber zusätzlich mit einem Buchprogramm. Kurt von Hammerstein ist einer der Herausgeber und jetzt live zu Gast bei den Literaturagenten auf Radio 1.
Hallo Kurt, schön, dass du da bist.
Hallo Kurt.
Vielen Dank.
Du gehörst ja schon seit längerem zum Kreis von Buchhändlern, die uns regelmäßig montags in der Radio 1 Bücherliste gute Bücher empfehlen. Jetzt bist du unter die Herausgeber gegangen. Warum? Hast du bestimmte Bücher auf dem Markt vermisst oder was war die Intention?
Ich meine, als Buchhändler vermisst man natürlich immer bestimmte Bücher auf dem Markt, das ist klar, aber in diesem Falle bin ich ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinder gekommen, denn der Björn Koll, also der jetzige Chef von der Edition Salzgeber, hatte die Idee, es sollte doch auch mal wieder ein Verlag gegründet werden. Und da kamen wir dann zueinander und unsere Vorstellung war oder ist es auch, schwule Bücher auf den Markt zu bringen, die auch einen gewissen, sagen wir mal, Anspruch vielleicht entsprechen können. Denn oftmals ist es in Deutschland so, dass schwule Bücher zwar da sind, aber jetzt nicht unbedingt in die Hochkultur reingehen. Und wir möchten jetzt nicht durchgehend nur Hochkultur machen, aber uns fehlte so ein bisschen der Anspruch bei den Büchern, sowohl was das Layout angeht, also das reine Äußerliche, als auch das Inhaltliche. Und dass wir auch die Idee hatten, ob wir mit diesen Büchern vielleicht mal ein bisschen rauskommen aus der Ewigkeit, schwulen Ecke, sondern auch in die, in Anführungsstrichen, normale, wenn nicht heteronormative Welt einfach mal hineinzuschauen.
Jetzt sind die ersten drei Bücher erschienen, also eben ausgesprochen bibliophile Bändchen in der Edition Salzgeber. Einerseits dieser prächtige Bildband von Will McBride. Das sind Porträts aus einer Serie aus den 60er Jahren, entstanden im Schloss Salem, lange bevor irgendwelche Missbrauchsskandale ans Licht kamen, entsprechend unbefangen sind diese heutigen ästhetisch sehr, sehr anspruchsvollen Schwarz-Weiß-Aufnahmen aus unserer Sicht. Dann aber auch eine Tennessee Williams Neuübersetzung, Moïse und die Welt der Vernunft. Was hat dich und was hat deinen Kollegen Björn Koll an diesem Buch interessiert?
Also an diesem Buch finde ich besonders spannend und da muss ich allerdings nochmal dem Jan Kühnemund, das ist der Pressesprecher von Salzgebers, dafür danken, denn der hat mich sozusagen auf dieses Buch gestoßen. Es ist letztendlich der einzige Roman, den Tennessee Williams jemals geschrieben hat. Es gab in den 50ern mal eine Novelle, aber die lassen wir mal unter den Tisch fallen. Und es ist ein so ungewöhnliches Werk, was er dort geschrieben hat, also rein sprachlich. Es ist sehr zerbrochen, sehr kaputt, denn auch er selber hat das geschrieben nach einem jahrelangen Entzug, Alkoholentzug, Drogenentzug, Aufenthalt in der Psychiatrie. Und es ist ein äußerst biografisches Werk. Und man hat bei Tennessee Williams auch in seinen Dramen und in seinen Stücken immer irgendwelche biografischen Versatzstücke drin. Aber so, wie er das hier gemacht hat, so schonungslos und so offen. Und das Spannende natürlich, dass er sich ein, zwei Jahre vorher als eigentlich erster prominenter US-Schriftsteller oder Promi letztendlich sich geoutet hat in einer Fernsehshow und damit natürlich einen unglaublichen Skandal hervorgerufen hat. Und für uns war es wichtig, dieses Buch ist in Deutschland nur einmal erschienen, 1983, interessanterweise in der DDR und auch dort übersetzt worden. Die Rechte wurden dann in den Westen verkauft. Und es ging ein bisschen unter. Also es war einfach nicht die Zeit dafür. Auch sprachlich war es, glaube ich, den Leuten noch ein bisschen zu wild. Und ich denke, dass wir jetzt dem Publikum heute das schon zumuten können, dass sie es auch verstehen können. Und es war einfach ein inneres Anliegen, auch eine Neuübersetzung zu machen. Denn die alte Übersetzung ist zwar schön, aber sie ist natürlich auch sehr ihrer Zeit verhaftet und auch der Ideologie, die in den 80er Jahren halt in der DDR noch vorherrschte, verhaftet. Und wir wollten das im Deutschen einfach mal ein bisschen rausbrechen und ein bisschen näher wieder ans Original bringen.
Also Tennessee Williams, dann dieser wunderschöne Fotoband und das dritte gerade neu erschienene Buch in einem Verlag heißt Der Kreis und ist vor allem kulturhistorisch sehr, sehr interessant. Der Kreis, das war ja eine Schweiz. Schweizer Organisation, die europaweit als Wegbereiter der schwulen Emanzipation galt und die von 43 bis in die 60er Jahre eine gleichnamige Zeitschrift herausgegeben hat. Du hast mehrere Jahrgänge durchgesehen und diesen Band zusammengestellt. Was ist denn das für ein Geist, der da in diesem Heft steckt oder also hinter dem Heft?
Das ist wirklich eine unglaubliche Geschichte, diese 25 Jahre der Kreis. Also sich erstmal vorzustellen, dass mitten im Krieg, also in der Schweiz natürlich nicht, aber mitten in diesem kriegerischen Europa ein paar Schwule auf die Idee kommen, wir machen jetzt eine Zeitschrift. Das muss man sich vorstellen, das ist ja einfach sensationell und revolutionär, was sie dort gemacht haben. Und dass sie auch von Anfang an gesagt haben, wir machen die mehrsprachig. Sie ist erstmal auf Deutsch und Französisch gewesen. 10 Jahre später, Anfang der 50er, kam dann das Englische noch dazu, was natürlich die Wirkung hatte, dass es eine internationale Zeitschrift war. Sie war überall, sie wurde in die USA verschickt, nach Brasilien, nach Südafrika. Im Endeffekt war es weltweit. Und sie war über 10 Jahre die einzige schwule Zeitschrift, die es überhaupt gab. Mhm. Und es war natürlich ein unglaublich wichtiges Medium für all die Menschen, die halt verstreut sozusagen in der Welt herumsaßen und einfach darauf hofften, dass es vielleicht auch noch ein paar Gleichgesinnte gibt. Und politisch haben sie sich sehr zurückgehalten. Also der Geist des Herausgebers von dem Kreis ist auch ein sehr, wir müssen uns konservativ verhalten, wir dürfen nicht auffallen, wir müssen also immer irgendwie in der Mehrheitsgesellschaft bleiben. Das ist letztendlich auch das, woran der Kreis dann zerbrochen ist in den 60ern, als dann die Unruhen losgingen und auch eine politische Öffnung stattfand. Das hat der Kreis nicht mehr mitmachen können. Da kamen dann andere Zeitschriften raus. Aber was sie gemacht haben, die Mischung zwischen politischem, zwischen Klatsch und Tratsch, zwischen Geschichten und Essays und Informationen, es war also ein unglaubliches Werk.
Wie verbreitet war dieser Kreis eigentlich? Also haben die Leser sich öffentlich als Kreisleser zu erkennen gegeben?
Nein, das ging gar nicht. Der Kreis selber hatte eine relativ winzige Auflage, wenn man das mal in den heutigen Zahlen sieht. Also ich denke, zu Hochzeiten waren das ungefähr 2.000-3.000 Stück. Was man natürlich nicht vergessen darf, ist, sie wurde irgendwo hingeschickt, die Zeitschrift, und dann auch gleich von 10 oder 20 Leuten gelesen. Also der Verteiler war noch größer. Was aber gleich wichtig war wie die Zeitschrift, ist die Vereinigung der Kreis, die halt in der Schweiz saßen und dort jährliche Bälle machten. Und das war also sozusagen das Event des Jahres für ganz Europa. Denn dort kamen alle. Sie kamen aus Deutschland, aus Frankreich, aus Italien. Und es war also sozusagen als Verteiler und auch als, na gut, man will es nicht networken, ne? Aber es ist schon sozusagen, da konnte man sich treffen, da konnte man unter seinesgleichen sein und letztendlich einfach Erfahrungen austauschen, was sonst nicht möglich war.
Es gibt ja in diesem Band auch jede Menge wirklich sehr, sehr schicke Aktfotos. Die waren aber so eben auch nicht im Original abgedruckt.
Ja, das ist richtig. Also die Fotoauswahl hat Björn Koll gemacht. Da hatte auch das sehr viel bessere Händchen, denke ich mal, als ich. Aber die Akte, es gab letztendlich im Kreis keine Akte. Also sehr verschämt, dass vielleicht mal irgendwo ein Geschlechtsteilchen zu sehen war. Aber ansonsten wurden die immer durch lustige Papierslips überklebt oder halt in der Mitte abgeschnitten, damit das nicht zu sehen durfte. Und das finde ich sehr schön, was Björn dort gemacht hat, ist, sie haben die Fotos genommen und im Endeffekt wieder ins Original zurückversetzt, wie halt die Fotos tatsächlich waren. Sie haben also sozusagen die Retuschierung wieder wegretuschiert.
Ah, ja.
Und das finde ich sehr schön, darauf aufmerksam zu machen, dass also diese Bilder schon auch im privaten Verteiler des Kreises verteilt wurden. Also es gab einen Fotodienst, da konnte man dann auch bestellen und da gab es dann auch tatsächlich die zotigen Bilderchen. Aber das, was wir machen, hätte damals in den 40ern, 50ern in der Schweiz gar nicht passieren können.
Die Zeit rennt uns leider weg, aber wir haben erst 3 Titel vorgestellt. An einem neuen arbeitet ihr schon wieder. Also ihr habt ja die nächsten Titel fest im Blick und da gibt's einen, auf den du dich total freust.
Das stimmt. Also es gibt tatsächlich 2, auf die ich mich freue, aber der, auf den ich mich besonders freue, das ist von Paul Russell, eine Biografie über den Bruder von Wladimir Nabokov. Und Nabokov war zwar eigentlich jeder sexuellen Spielart gegenüber relativ offen, aber extrem homophob. Und sein Bruder war, ja Gott, echt ein Schwüchtelchen, also man kann es nicht anders sagen, aber er hatte ein wahnwitziges Leben, also aus einer der reichsten Familien Russlands, dann die Revolutionswirren, dann Berlin, wo sein Vater, der ein führender Politiker war, erschossen wird, dann geht's nach Eton, dann landet er bei Cocteau und raucht ein paar Jahre lang Opium in Frankreich, in Paris, mit denen allen herum, trifft Gertrude Stein und ich weiß nicht wen alles, verliebt sich in einen österreichischen Schlosserben, dort verbringen sie wunderschöne Jahre, das wird dann durch die Nazis auseinandergebrochen und er landet am Ende in Berlin im Krieg und arbeitet in Goebbels Propagandaministerium, was ich auch eine ziemlich harte Nummer finde. Ein unglaubliches Leben, wunderbar geschrieben und hervorragend übersetzt von Matthias Frings. Also ich freue mich sehr auf dieses Buch.
Wann erscheint das?
Wann erscheint es?
Wir haben noch kein genaues Datum. Ich hoffe mal Ende März, Ende Mai, Anfang Juni sollte es da sein.
Sehr schön. Klasse, freuen wir uns. Kurt von Hammerstein über das gerade neu aus der Taufe gehobene Buchprogramm der Edition Salzgeber. Ganz herzlichen Dank, dass du hier warst.
Ich danke euch.
Dankeschön. Dankeschön.
Die Literaturagenten. Pflichttermine.
Seit vergangenen Freitag läuft in Berlin das Festival Read Berlin mit jeder Menge Autorinnen und Autoren an jeder Menge Orten. Und da geht es nicht nur um Literatur, sondern auch um Philosophie und Politik. So gibt es zum Beispiel morgen Abend zum geplanten Freihandelsabkommen einen Abend. TTIP, der Widerstand gegen TTIP ist ja nicht nur ungebremst, er wächst auch weiter. Immer mehr Leute gehen auf die Straße und protestieren dagegen. Die Freihandelslüge, warum TTIP nur den Konzernen nützt und uns allen schadet, heißt das Buch von Thilo Bode, in dem er schildert, wie Abkommen wie diese aus seiner Sicht Verbraucherrechte und Umweltstandards gefährden. Darüber wird er sprechen, morgen Abend um 20 Uhr im Café Village Voice in der Ackerstraße 1a in Berlin-Mitte. Morgen um 16.40 Uhr hören Sie bei uns wieder die Bücherliste. Die Top 10 der bestverkauften Bücher ermittelt von den Radio 1 Lieblingsbuchhandlungen in Berlin und Brandenburg, also von Leuten wie Kurt von Hammerstein eben. Und da ist das Ranking auf den ersten drei Plätzen so gut wie unverändert. Gila Lustigers Die Schuld der Anderen steht auf der 3. Martin Suters Monte Cristo ist auf die 2 gerutscht. Und John Williams' großartiger Western Butcher's Crossing hat es auf die 1 geschafft. Neu auf unserer Liste ist der autobiografische Roman Das Ende von Eddie, in Frankreich bereits ein Bestseller. Es ist die Geschichte des erst 22 Jahre alten Edouard Louis, der aus einfachsten Verhältnissen stammt und wegen seines Schwulseins ganz früh misshandelt, gedemütigt und gequält wird, sogar von den eigenen Verwandten. Edouard Louis hat seinen Weg trotzdem gemacht. Er hat diese ganz düstere Geschichte hinter sich gelassen und einen wunderbaren Roman darüber geschrieben. Wir stellen Ihnen das Ende von Eddie morgen um 16.40 Uhr hier im Rahmen der Radio 1 Bücherliste vor.
Und noch ein Veranstaltungstipp. Am 29. April wäre der große Erzähler und Stimmensammler Walter Kempowski 86 Jahre alt geworden. Das ist mal wieder ein Anlass für eine Marathonlesung, die es hin und wieder mal gibt aus diesem Anlass. Eine Marathonlesung aus seinem Echolot. In diesem Jahr bekommen seine vierstimmigen Berichte über den Krieg und das Kriegsende eine besondere Note. Ausgerichtet wird die Marathonlesung nämlich von der Landesvertretung Niedersachsen, wo sie auch stattfindet. Los geht's am Dienstag um 18.30 Uhr und endet genau 24 Stunden später mit einem Konzert der bolschewistischen Kurkapelle Schwarz-Rot. Und die Landesvertretung Niedersachsen befindet sich in den Ministergärten 10.
Die Literaturagenten. Pflichttermine.
So, das war's dann auch.
Ja, wir möchten Adieu sagen. Es war sehr, sehr schön. Wir haben es sehr genossen.
Ja.
Und in der nächsten Woche den Kollegen Böhm.
Nee, ich glaube, nächste Woche gibt es nicht, weil da ist Berlin-Festival. Und da gibt es gar keine Literaturagentensendung, sondern wir vom vom Berlin-Festival und wir hören uns dann in 14 Tagen wieder.
So ist das.
So sei das. Schönen Sonntag.
Ja, einen schönen Frühling.
Ja, genau.
Macht's gut.
Bis
Tschüss.
Dann. Wiederhören.
Radio 1. Nur für Erwachsene.